Ulrich holte sie dann öfter mit seinem Adler ab. Grün, mit roten Ledersitzen, totschick und immer auf Hochglanz poliert. Er war nach dem Krieg bei einem Rostocker Autohändler mit eingestiegen. Denn klar, als Flieger kam nur die Marke Adler in Frage und als Kaufmann musste man sich identifizieren mit seiner Ware. Sie unternahmen lange Autofahrten ans Meer und küssten sich in den Dünen. Und Senta vergaß Berlin und Lotte und ihren Plan und fand Gefallen an der Vorstellung, für jemanden wie Ulrich die Kleine zu sein. Zuerst fragte Lotte noch nach, wenn sie sich trafen, wie es denn so laufe mit dem Fliegerhelden. Aber Senta missfiel der spöttische Unterton dabei und sie warf Lotte vor, sie sei ja nur neidisch, und danach ging Lotte ihr aus dem Weg. Das war ihr ganz recht. Senta hatte keine Lust auf Erklärungen und ein schlechtes Gewissen. Sie wollte es genießen, wie alle große Augen machten, jedes Mal, wenn Ulrich mit seinem Auto vor ihrem Haus hielt und die Nachbarsfrauen die Köpfe zusammensteckten und sich bestimmt fragten, was der Herr Fliegerleutnant denn wohl an dem langen, dürren Elend fand. Und sie machten wieder einen Ausflug ans Meer, an einem der ersten wirklich warmen Frühlingstage, und sie fragte ihn, warum er sich ausgerechnet für die Fliegerei gemeldet habe, damals im Krieg. Da veränderte sich Ulrichs Blick. Er räusperte sich ein paar Mal, so als klammerten sich die Worte in seiner Brust fest und wollten nicht ins Freie. Aber dann erzählte er doch von seinen ersten Monaten an der Front, wie sie ihn erst nicht gewollt hatten beim Heer, weil er mit 16 eigentlich noch zu jung war, um fürs Vaterland zu kämpfen. Wie sein Vater interveniert hatte an oberster Stelle, damit sie ihn doch nahmen. Wie er als Feldartillerist im Schlamm gelegen hatte, durchnässt und die Füße offen und entzündet vom Marschieren. Wie überall die Ratten an den Toten genagt hatten, die unbegraben im Feld lagen. Und wie er nachts beim Wacheschieben einmal einen verwilderten Hund beobachtet hatte, der einen Arm im Maul trug. Da steckte noch ein Siegelring am Finger. Und wie er so bei sich dachte, hoffentlich verschluckt er sich nicht an dem Ring, der arme Hund. Und wie um ihn herum die jungen Männer im MG-Feuer nach ihren Müttern schrien und ungläubig auf ihre aufgeplatzten Bäuche schauten und ihre Gedärme festhielten und wie er nichts anderes wollte, als endlich weg aus dem ganzen Dreck und der Nässe und dem Gemetzel, am besten nach oben, in die Luft, so weit weg von dem ganzen schlammigen, blutigen, stinkenden Chaos wie nur möglich. Und dann bot sich die Gelegenheit. Ein wohlmeinender Offizier, der seinen Vater kannte, empfahl ihn zur Fliegertruppe, und so sei er schließlich zum hochdekorierten Fliegerhelden geworden. Dabei fühle er sich wie ein Feigling. »Die, die unten im Dreck verrecken, das sind Helden, Kleine. Ich flieg da einfach drüber, und wenn es mich erwischt hätte, dann wäre es schnell vorbei gewesen, und sie hätten mich mit militärischen Ehren begraben und nicht einfach nur irgendwo verscharrt.« Und dann war ihm die Stimme gebrochen und er hatte ein Schluchzen durch die Kehle gewirkt und Senta hatte sich ihm in die Arme geworfen und ihn festgehalten. Oh, wie sie sich im Nachhinein verachtete für diesen Impuls, für die klebrige, falsche Rührung, die sie ergriffen hatte, weil dieser scheinbar so starke Mann sich ihr geöffnet und Männertränen an ihren Hals geweint hatte, von ihr getröstet werden wollte und schließlich seine Hände mit Bestimmtheit unter ihr Sommerkleid schob. Sie waren in den Dünensand gefallen, hatten umständlich an ihrer Kleidung herumgezogen, alles wurde warm und weich und dann eng, heiß und drängend. Senta fixierte die Halme des Strandhafers über sich, um nicht in Ulrichs verheultes, angestrengtes Gesicht schauen zu müssen, und fragte sich, ob es das nun also sei, diese Sache, um die alle so ein Aufhebens machten und die sich wenig überwältigend anfühlte, dafür, dass sie so ungeheuerlich und verboten war. Als sie an diesem Abend die Haustür öffnete, bekam Senta von ihrer Mutter die allererste Ohrfeige ihres Lebens. Die schepperte so, dass kleine Ostseesandkörner aus ihrem zerzausten Haarknoten auf den Dielenboden rieselten, und Senta fragte sich, warum ihre Mutter ihr Gesicht lesen konnte wie ein schriftliches Geständnis. Als Sentas Regel nicht kam und ihr langsam schwante, was das bedeutete, heulte sie zusammen mit Lotte hinterm Komposthaufen. Dumm, dumm, dumm war sie gewesen. Und jetzt war es zu spät. Lotte hatte von Tränken gehört, die man sich brauen konnte, damit das Kind wegging. Rizinusöl, Scheuerpulver und Minze. Aber in der richtigen Mischung, das war wichtig, sonst vergiftete man sich. Sie wusste auch von einer Engelmacherin, aber die verlangte viel Geld und am Ende verblutete man noch. Das war es nicht wert. Sie würde es Ulrich sagen müssen. Und wer weiß, vielleicht heiratete er sie ja. Nur aus Berlin, da würde eben nichts draus. Nach Berlin würde Lotte dann wohl allein gehen. Als Senta Ulrich sagte, dass sie schwanger sei, drehte er sich wortlos um und ging. Er ließ sie stehen, mitten auf dem Doberaner Platz, über den sie zusammen spaziert waren, und das hatte sie nicht weiter überrascht. Sie würde eben doch nicht seine Kleine sein, und obwohl ein größeres Maß an Verzweiflung angemessen gewesen wäre, empfand sie nicht viel. Sie fühlte auch keine Erleichterung, als 3 Tage später der grüne Adler mit den roten Ledersitzen vor ihrer Tür hielt und Ulrich ausstieg, ganz seriös, im Anzug, um Santas Mutter seine Aufwartung zu machen und um Santas Hand zu bitten.
»Na, wenn meine Tochter das will«, sagte Santas Mutter.
Ulrich antwortete, »Sie will«, und Santa nickte stumm. Natürlich wollte sie. Sie hatte ja kaum eine Wahl, jetzt mit dem Kind in ihrem Bauch, von dem sie ihrer Mutter gar nicht hatte zu erzählen brauchen. Die hatte den Braten ohnehin gerochen und es unbewegt hingenommen. Sie hatte 5 Töchter allein großgezogen, mit ihrer schmalen Witwenrente, diversen Aushilfsarbeiten und hatte mit einem Talent für Börsenspekulation noch alle einigermaßen satt durch die Jahre der Inflation bekommen. Da käme es zur Not auf ein vaterloses Kind mehr oder weniger auch nicht an.
»Mein armes, dummes Mädchen«, nannte sie Santa abends beim Gute-Nacht-Sagen und streichelte dabei ihre Wange. »Bist du denn wenigstens richtig verliebt?«
Aber das wusste Santa schon nicht mehr so genau. Sie war verliebt in Ulrichs Blick auf sie, dass er sie gesehen hatte, so wie ein Teil von ihr sein wollte und sie doch eigentlich gar nicht war. Dass er in ihr kurz das Gefühl geweckt hatte, sie könne sich entscheiden zwischen 2 Leben. Einem mit Lotte in Berlin, frei und nur für sich selbst verantwortlich, und einem Leben, in dem sie nur die Beifahrerin sein müsste, weil sich um all die komplizierten und schwierigen Dinge der Mann an ihrer Seite kümmern würde. Jetzt hatte sie keine Wahl mehr, und schlimmer noch, sie würde ihm dankbar sein müssen. Für immer. Er hätte es besser treffen können. Stattdessen verhielt er sich anständig und mannhaft. Er übernahm die Verantwortung für sein Handeln, fügte sich in sein Schicksal. Was für ein Glück sie hatte. Mehr als sie verdiente. Und alle konnten es sehen. Sie, die Schwatte Köhler, hatte sich einen Kriegshelden geangelt. Einen, der noch alle Gliedmaßen besaß und keine schlimmen Kriegswunden davongetragen hatte und der sie hier dekorativ in einen Strandkorb platziert hatte, sodass sie die freie Sicht auf ihn und seinen Kameraden genießen konnte. 2 Männer, die vorn am Wasser Steine nach den Möwen warfen und herumalberten wie 2 Kinder.